Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 27. Januar 2021, gleich dem 8. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Waren der göttlichen Segensgaben. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran feiert Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution anders als jedes Jahr. Zarif, neue US-Regierung, hat bisher nur geredet und noch nicht gehandelt. Generalsekretär AL, Palästina wurde absichtlich vernachlässigt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran feiert Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution anders als jedes andere Jahr. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird Iran den Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution anders als jedes andere Jahr feiern. Nach 42 Jahren sind wir im aktuellen Jahr auch wieder bereit, den Sieg der Islamischen Revolution zu feiern. Obwohl die Form der Feiern aufgrund der Coronavirus-Pandemie anders sein wird, so sind doch die Herzen im ganzen Land voller revolutionärer Leidenschaft für diese großen Tage, nämlich für den 12. und 22. Bahman, sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani heute in einer Kabinettssitzung in Teheran. Diejenigen, die uns durch Wirtschaftsterrorismus stürzen wollten, sehen in diesem Jahr, dass unser Volk trotz vieler Schwierigkeiten im Schatten der Sanktionen und des Wirtschaftskrieges niemals seine hohen nationalen, revolutionären und religiösen Ziele sowie seine islamrechtlichen Pflichten vergessen wird, fügte Präsident Rouhani hinzu. Es sei möglich, dass die Menschen mit den Regierungsverantwortlichen und der Regierung unzufrieden seien, aber wenn es um Iran, die territoriale Integrität und Unabhängigkeit des Landes und die Revolution gehe, so seien alle Sorgen und Probleme vergessen und das hohe Ziel, nämlich der Schutz der Ideale der Islamischen Revolution, stehe den Menschen vor Augen, erklärte Rouhani. In diesem Jahr treten wir in die Fatsch-Dekade ein, während wir mehr denn je zuversichtlich sind, dass der Wirtschaftskrieg des Feindes gescheitert ist und sich seinem Ende nähert, fügte der iranische Präsident hinzu. Auf dem Weg zum Sieg der Revolution haben die Supermächte und andere Mächte uns schikaniert, aber die Wahrheit ist, dass ein Volk aus der Gefangenschaft gerettet wurde und die Hände der Kolonialisten abgeschnitten und den Palast der Unterdrücker zerstört hat. Daher regieren der Wille und die Stimmen des Volkes dieses Land, sagte er weiter. Iran werde nicht scheitern, solange das iranische Volk für die Regierung der Islamischen Republik Iran stimme, betonte Rouhani. Der iranische Präsident bezeichnete die Tage, die zur Revolution führten, als sehr wichtige Tage in der Geschichte der Islamischen Revolution und sagte, wir müssen die junge Generation über die Schwierigkeiten der Revolutionstage vollständig informieren. Der Zeitraum zwischen der Rückkehr von Imam Khomeini, dem Gründer der Islamischen Republik Iran, und dem Sieg der Islamischen Revolution, 1. bis 11. Februar, wird als Fatsch-Dekade bezeichnet. Zarif, neue US-Regierung hat bisher nur geredet und nicht gehandelt. Der iranische Außenminister erklärte, dass sich Iran entgegen den USA an die Verpflichtungen des Atomabkommens gehalten habe und sagte, die neue US-Regierung hat bisher nur geredet und nicht gehandelt. Mohammad Javad Zarif, der sich in Moskau aufhält, hat am Dienstagnachmittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov gesagt, dass die USA sich selbst auch zur Zeit von Barack Obama nicht an die Verpflichtungen aus dem Atomabkommen gehalten habe und hinzugefügt, wenn die Amerikaner ihre Sanktionen und die Einmischung in die wirtschaftlichen Beziehungen Irans mit der Welt beenden und Iran die Ergebnisse davon sieht, dann ist die Zeit für Teheran gekommen, zu allen seinen Verpflichtungen zurückzukehren. Er sagte auch, dass die Beziehungen zwischen Iran und Russland freundschaftlich seien und älter als die Geschichte der USA. Auch der russische Außenminister bezeichnete die Beziehungen zwischen Moskau und Teheran als freundschaftlich und erklärte, wir haben mit dem iranischen Außenminister über den Bau weiterer Reaktoreinheiten des Atomkraftwerks in Bushehr gesprochen. Unsere Beziehungen sind unabhängig von den amerikanischen Wünschen und wir hoffen, dass die USA zum JCPOA zurückkehren, so Sergei Lavrov weiter. Zarif und Lavrov haben am Dienstag auch ein Abkommen über die iranisch-russische Zusammenarbeit im Informationsbereich unterzeichnet. Die Unterzeichnung dieses Abkommens wird ein wichtiger Wendepunkt im Bereich der Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland im Bereich der Cybersicherheit sein. Einer der Vorteile dieser Vereinbarung ist die Koordinierung und Zusammenarbeit beider Länder in regionalen und internationalen Foren, um die nationale und internationale Informationssicherheit zu gewährleisten. Spezifische Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland im Rahmen dieses Abkommens umfassen die Stärkung der Informationssicherheit, die Bekämpfung von Verbrechen, die mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie begangen wurden, technische und technologische Hilfen, internationale Zusammenarbeit einschließlich der Ermittlung, Koordinierung und Durchführung der erforderlichen Zusammenarbeit in regionalen und internationalen Foren zur Gewährleistung der nationalen und internationalen Sicherheit. Generalsekretär der Arabischen Liga Palästina wurde absichtlich vernachlässigt. Der Generalsekretär der Arabischen Liga kritisierte die unausgewogene Herangehensweise an die Palästinenserfrage und sagte, Palästinenser sei absichtlich vernachlässigt worden. Einem Bericht von Rassia al-Yom zufolge hat Ahmed Abul-Raid, der Generalsekretär der Arabischen Liga, bei einer virtuellen Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Dienstag über die Lage in Westasien gesagt, dass das palästinensische Volk während der vierjährigen Präsidentschaft von Donald Trump unter beispiellosem Druck gelitten habe. Er ergänzte, wir fordern die neue US-Regierung auf, die ungeeignete Politik Washingtons bezüglich der Palästinenserfrage zu ändern. Außerdem sagte er, dass die internationale Gemeinschaft die Anerkennung von Al-Quds als Hauptstadt Israels durch die USA als einen illegalen Schritt ansehe. Der russische Außenminister Sergei Lavrov betonte bei der Sitzung auch, dass das Thema Palästina nicht in der Hoffnung auf bessere Tage beiseite gelegt werden könne. Die Palästinenserfrage hat weiterhin ernsthafte Auswirkungen auf alle Fragen in Westasien und Nordafrika, sagte Lavrov. Der russische Außenminister fügte hinzu, dass der erste Schritt zur Fortsetzung des westasiatischen Friedensprozesses darin bestehen sollte, die Resolution des UN-Sicherheitsrates erneut zu bekräftigen. Lavrov erklärte auch die russische Unterstützung bezüglich eines palästinensischen Vorschlags für eine westasiatische Friedenskonferenz und empfahl, diese Konferenz im kommenden Frühjahr oder Sommer auf Ministerebene abzuhalten. Bei dem virtuellen Treffen des UN-Sicherheitsrats hob der russische Außenminister außerdem hervor, dass das israelische Regime die Palästinenser, die vier Mitglieder des Nahostquartetts, Russland, die UNO, die USA und die EU, sowie die vier arabischen Staaten Bahrain, Ägypten, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate bei dieser Friedenskonferenz präsent sein müssten. Pentagon überprüft Abzugspläne für Irak und Afghanistan. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin prüft den Last-Minute-Abzugsplan des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump für die US-Truppen aus Afghanistan und dem Irak. Dies schrieb das Wall Street Journal am Dienstag unter Berufung auf Quellen aus dem US-Verteidigungsministerium. Der Verteidigungsminister von Präsident Biden, Lloyd Austin, steht in den USA und auf der ganzen Welt vor einer Reihe von Problemen, aber die Entscheidung von Donald Trump vor seinem Ausscheiden aus dem Amt, in diesem Monat schnell noch mehr als 3000 Soldaten aus den beiden Konfliktgebieten abzuziehen, konfrontiert das Weiße Haus mit Überlegungen, wie es die langjährige Krise bewältigen will. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums John Kirby sagte im Gespräch mit dem Wall Street Journal, dass jegliche Entscheidung über die Zahl der US-Truppen im Irak und in Afghanistan mit den Regierungen beider Länder besprochen werde. Am 15. Januar 2021 hatte das Pentagon bekannt gegeben, dass die Truppenstärke der USA im Irak und in Afghanistan um je 2500 Mann reduziert worden sei. Dies geschieht, während sehr viele Iraker und irakische Gruppen den Abzug der terroristischen US-Truppen aus dem Irak fordern und das irakische Parlament auch einen diesbezüglichen Gesetzentwurf verabschiedet hat. Der neue US-Präsident Joe Biden lässt viele Entscheidungen von Donald Trump überprüfen. Das US-Außenministerium hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass trotz der Ablehnung Washingtons bezüglich der Maßnahmen des Internationalen Strafgerichtshofs im Zusammenhang mit Afghanistan und der Situation der Palästinenser und Israelis die US-Sanktionen umfassend überprüft werde. Die Trump-Regierung hatte Verantwortliche des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen der Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen der US-Streitkräfte in Afghanistan sanktioniert. Versuche von Fatou Bensouda, der Chefanklägerin des Haager Tribunals, israelische Kriegsverbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen zu untersuchen, lösten ebenfalls Reaktionen von Regierungsmitgliedern der Trump-Regierung aus. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es teils bewölkt, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 2 Grad, Mashhad 4 Grad, Esfahan 5 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der neue US-Präsident Biden hat wie alle Amtsvorgänger seine Präsidentschaft mit vollmundigen Versprechen zu Hause und an alle Welt begonnen. Doch schon bei Amtsantritt ist allen Beteiligten mehr oder weniger klar, dass er weder die innenpolitischen Gräben wird einfach zuschütten können, noch außenpolitische Richtungswechsel veranstalten. Einzelheiten und Hintergründe beleuchtet der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörsel, im Gespräch mit Pastor D. Heute hören Sie den dritten Teil des Interviews. Das vollständige Interview können Sie wie gewohnt auf unserer Website pastorday.com/de anhören.
Herr Hossel, der Iran hat immer wieder bekundet und unterstrichen, er würde gerne mit seinen Nachbarn zusammenarbeiten im Bereich der Sicherheit in der Region und aber darüber hinaus. Wie gesagt, Iran hat damit gar kein Problem, aber die Frage ist doch die, was hat diese Beziehungen, was geht diese Beziehung die Amerikaner überhaupt an?
Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Das ist ja so interessant, dass ja seit 20 Jahren und länger der Iran gesagt hat, Sicherheit ist doch vor allem ein regionales Thema. Und versucht immer wieder auf die eine oder andere Seite darauf einzuwirken, dass sich die regionalen Partner, die Menschen und die Völker, die man nun mal nicht wegradieren kann von der Landkarte, ist ungefähr so wie Deutschland und Russland, ja. Da gehen deutsche Politiker manchmal ran, als könne man Russland von der europäischen Karte wegradieren, ja. Das geht nicht. Die Menschen leben da, der Staat ist da. Und hat Iran immer gesagt, lasst uns doch zusammen an einem Tisch diese Probleme lösen und lasst uns doch die überregionalen Interessen einmal hinten anstellen, denn die nützen an dieser Stelle nicht unbedingt etwas. Es gibt ja auch überregionale Kräfte, die manchmal etwas nützen können. Ja? Aber hier ist das eben eindeutig nicht der Fall. Ich sage mal, ein eher positives Beispiel war vielleicht das von Armenien, wo es einen Krieg gab. Und das drohte aus der Hand zu laufen. Und dann hat Russland hier entschieden. Und ich glaube, so schlecht war die Entscheidung nicht. Jedenfalls funktioniert es im Moment. Ja, das ist auch sicher unter Einsatz von, ich weiß nicht, 1.500 Mann Soldaten. Aber das ist ja auch ein kleines Kontingent nur. Aber es funktioniert. Und hier tatsächlich hat der Westen immer darauf geachtet, dass er im Spiel bleibt. Und das Problem ist, er nutzt dann ja auch diese Verhandlungen, um den Druck auf seine eigentlichen Partner, also insbesondere Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, aufrechtzuerhalten. Die sind ja nicht frei in ihren Entscheidungen in so einer Gruppe, wo die USA anwesend sind, weil eben das Einflussvermögen Washingtons in diesen beiden arabischen Staaten oder Staatengruppen, wie die Vereinigten Arabischen Emirate eben, so groß ist und so schwierig ist, dass die ja im Grunde keine souveränen Staaten sind. Das muss man ja leider sagen. Die können nicht völlig frei entscheiden. Es kann nicht Mohammed bin Salman, der Thronfolger von Saudi-Arabien, sich plötzlich mit China und Russland verständigen. Ja, sowas wird nicht gehen. Das wird Washington nicht zulassen. Und diese Art Dinge sind schwierig. Und leider verbietet man denen eben auch eine vernünftige Diplomatie mit dem Iran. Und jetzt soll das also in einem großen Vielvölkergremium, wie gesagt, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die Europäische Union, da soll das plötzlich eingebettet werden, dass diese beiden von Joe Biden und seinem Team erhofften neuen Vertrags- und Verhandlungspartner in dem Team, dass die nicht frei sind. Das ist schon eine ungute Sache. Und ich sage mal, Deutschland ist ja auch nicht frei. Und die Europäische Union hat große Probleme, sich von außenpolitischen Wünschen Washingtons freizuhalten. Und so sieht man eben, dass die plötzlich diese Ausweitung auf Irans Freunde auch europäischerseits gutheißen. Und das tun die bestimmt nicht, weil das europäisches Interesse ist, sondern das tun die, weil Washington das so will. Und das ist traurig auch für die Außenpolitik der Europäischen Union, traurig für die Sicherheit in Europa und im Nahen Osten und selbstverständlich ganz zutiefst traurig für die Aussichten auf die Wiederbelebung des Atomvertrages.
Herr Hossel, Sie haben in Ihren Ausführungen auf die aggressive Politik Israels hingewiesen. Hier sehen wir aber oder vermissen wir, dass diese aggressive Politik überhaupt nicht kritisiert wird und angegriffen wird seitens der USA oder der EU-Staaten. Wie kommt das überhaupt?
Ja, das ist eben die große Trauer und das zeigt auch, was für eine Figur diese Biden-Harris-Präsidentschaft da machen wird. Ja. Dass Joe Biden es nicht wagt, Israel klar in seine Schranken zu weisen. Dass man das Gefühl bekommt, sozusagen, da wedelt der israelische Schwanz mit dem amerikanischen Hund. Ja. Und dass man den Eindruck hat, Joe Biden gibt ohne Not aus der Hand einen wichtigen Punkt gegenüber Israel, dass nämlich Israel in den vergangenen Jahrzehnten niemals zur Entspannung beigetragen hat, sondern grundsätzlich zur Spannung. Und dass die USA dafür erheblich bezahlen müssen, die ganze Zeit. Und da gibt es ja wichtige Untersuchungen, auch außenpolitischer Art, von amerikanischen namhaften Professoren. Da sehe ich eben The Israel Lobby, nicht das berühmte Buch, wo es eben darum geht, dass für so wenige israelische Menschen, sozusagen 6 Millionen ungefähr, Juden in Israel, dass hier die USA tatsächlich die Freundschaft mit weit über 300 Millionen islamgläubigen Muslimen in der Region und 1,3 Milliarden Muslimen in der Welt hinten ansetzt. Und das ist außenpolitisch mehr als unklug, das ist eigentlich verrückt. Und das ist aber ganz normale amerikanische Politik und es wird immer schlimmer. Und der einsame, entsetzliche Höhepunkt war eigentlich die Trump-Präsidentschaft. Und nun kommt also Biden dran und hat also diese entsetzliche Lobby-Situation bei sich zu Hause. Ohne Unterstützung der israelischen Lobby hätte er nicht gewählt werden können. Und geht aber damit um, so lasch und so unglaubwürdig, dass die USA als ein vernünftiger Faktor in diesen Verhandlungen ausscheiden. Und dann kommt die Europäische Union, die nur eine große Klappe hatte und nach dem Vertragsbruch durch Washington unter Trump nie etwas Vernünftiges getan hat, um die eigenen außenpolitischen Interessen auch nur halbwegs oder ein Viertel anzugehen. Nichts haben die gemacht, gar nichts. Die Schweiz war mit einem bargeldlosen Austauschsystem, damit jedenfalls Medikamente in den Iran kamen, gegen Öl, gegen andere Waren im Austausch ohne Bankenbeteiligung. Dieses System hat die Europäische Union niemals ins Laufen bekommen, über die ganzen Jahre hin nicht. Und das ist eben ein Offenbarungseid europäischer Außenpolitik gegenüber dem Iran, den kann ich nur zutiefst bedauern.
Herr Hossel, wie sehen Sie die Perspektive für die iranisch-amerikanischen Beziehungen?
Letztlich sehe ich die nicht gut. Ich glaube, es wird ein wenig Entspannung geben durch Joe Biden, weil er nicht so verrückt weitermacht wie Trump. Aber sehr schnell kommt man auf die harten Fakten. Und was sind die denn? Die Amerikaner werden nun sehen, wie ein nicht mehr an einen Vertrag gebundener Iran immer, immer stärker wird. Der muss es ja auch machen. Der Iran muss sein friedliches Atomprogramm hochfahren, weil er ständig um seine Sicherheit und sein Wohlergehen bemüht bleiben muss, auch im Lichte des Wohlergehens der Bevölkerung, die ja unter den letzten 41 Jahren Sanktionen erheblich gelitten hat, bis hin zum Hunger. Und es gibt Unzufriedenheit im Iran und das ist natürlich berechtigt, wenn man die ganze Situation anschaut. Und tatsächlich ist ja der Westen mit seiner anti-iranischen Unterdrückungspolitik über diese 40 Jahre und weit noch bis vor dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, ist der Westen eben hier negativ unterwegs. Und ich warte einfach mal darauf, wann denn bitte diese negative anti-iranische Politik endet. Ich möchte jetzt nicht von der Schahzeit reden, wo jemand installiert worden ist, weil er dem Westen einfach gehorcht und Folge leistet, solange bis das iranische Volk von der damit einhergehenden Unterdrückung so die Nase voll hat, dass es ihn stürzt. In unglaublichen Akten, die wir alle kennen. Das kann man eigentlich vom Ausland her so beeinflussen, dass man die Sanktionen aufgibt, eine glaubwürdige Freundschaftspolitik installiert. Und der Iran wäre sehr bereit, da bin ich mir ganz sicher, weil dieses Land seit Hunderten von Jahren systemisch friedlich ist, ja, bereit, hier auch durch außenpolitisches Entgegenkommen zu zeigen, dass der Iran Teil einer Lösung sein möchte und sein kann in der Region. Aber die Chance wird nicht gegeben. Ständig werden die Gräben nicht zugeschüttet, weil wir vorhin in dem Bild waren, innenpolitisch, außenpolitisch eben auch nicht, sondern sie werden im Grunde weiter geöffnet, wenn auch nicht so krass und schlimm wie unter Trump. Und das ist die Aussicht, die ich habe, sodass ich den Iran nicht verdenken kann, wenn er schlicht auf sein Wohlergehen und auf seine Sicherheit achtet und macht genau das weiter, was er tut. Klug, langsam, vorsichtig, aber weitermachen.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Im Zusammenhang mit den Glaubensgrundlagen wird es heute um die Darlegung von Ma'od seitens der Ahlul Bayt gehen. Mit Ma'od sind die Rückkehr zu Gott und das Leben im Jenseits gemeint und der Glaube daran ist einer der wichtigsten Themen für alle Himmelsreligionen. Die Propheten Gottes haben alle diese Wahrheit hervorgehoben. Das Phänomen Leben ist eines der wertvollsten Gnadengeschenke Gottes und es zu verlieren ist sehr traurig. Aber zweifelsohne sieht sich der Mensch letztendlich dem Tod gegenüber. Doch ist mit dem Tod alles zu Ende und erwartet den Menschen kein neues Morgen nach ihm? Der Gedanke an die totale Vernichtung belastet den Menschen von Natur aus, denn er würde gerne ewig leben. Dieser Wunsch gehört zu seinem Wesen und seiner gottgegebenen Natur. Die Worte, die uns die Edlen aus dem Hause des Propheten, die Ahlul Bayt, hinterlassen haben, lassen darauf schließen, dass der Tod in ihren Augen nur der Übergang zu einer neuen Lebensphase ist und eine Brücke zwischen dieser und der jenseitigen Welt. Die Existenz des Jenseits und die Wiederauferstehung von den Toten erwidert den Wunsch des Menschen nach dem Ewigsein. Imam Ali sagt hierüber: Ihr Menschen, wir beide, wir und ihr, sind für die Beständigkeit und Ewigkeit erschaffen worden und nicht für die Vernichtung. Durch den Tod werdet ihr nur von einem Haus in ein anderes gebracht, Al-Irshad. Mit diesem Satz erklärt Imam Ali, Friede sei mit ihm, dass die Fortsetzung des Lebens in der kommenden jenseitigen Welt das natürliche Bedürfnis des Menschen nach ewigem Leben erwidert. Bekanntlich kennt das Wünschen und Verlangen des Menschen kein Ende. Selbst wenn ihm sogar die ganze Welt gehören würde, käme seine Seele nicht zur Ruhe. Im Gegensatz zu den Tieren verspürt der Mensch, selbst wenn er alle Arten von irdischen Freuden genießt, weiterhin Unzufriedenheit und eine rätselhafte Unruhe in sich. Zum Beispiel wächst mit jedem Schritt, den er zur Steigerung seines Wissens und der Wissenschaft unternimmt, auch sein Verlangen nach Aufweckung von weiteren Rätseln. Die diesseitige Welt kann also trotz ihrer Weite nicht die letzte Stätte zur Erfüllung der Ideale des Menschen sein. Für den Geist des Menschen im Sinne des Islams, nämlich der göttliche Geist, der ihm eingehaucht wurde, ist nicht genug Platz auf dieser Welt. Daher leuchtet es ein, dass die Überzeugung von der Rückkehr zu Gott und der Existenz des Jenseits unbestritten das Verlangen des Menschen nach ewigem Leben stillt. Die Edlen aus dem Hause des Propheten haben ihren Anhängern die Wahrheit des Todes dargelegt. Denn wer nicht weiß, was der Tod in Wahrheit bedeutet und auch nichts über das Jenseits weiß, der fürchtet sich davor und ist in Sorge. Durch seine Unwissenheit erscheint ihm der Tod als ein fürchterlicher Albtraum. Einst suchte Imam Hadi, Friede sei mit ihm, einen seiner Helfer auf, den eine schwere Krankheit plagte und der in großer Angst vor dem Tod zubrachte. Der Imam sagte zu ihm: »O Diener Gottes, du fürchtest dich vor dem Tod, weil du ihn nicht richtig kennst. Sag, wenn dein Körper schmutzig ist und du unter diesem Schmutz leidest und weißt, dass du dich durch eine Waschung von allem Schmutz befreien kannst, würde dir diese Waschung dann zuwider sein?« Der Kranke sagte: »O Sohn des Gesandten Gottes, ich würde bestimmt die Waschung vorziehen.« Da sagte Imam Hadi, Friede sei mit ihm: »Dann wisse, dass der Tod diese Waschung ist, die dich von dem Leid befreit, und du wirst vom Kummer weg hin zur Freude und zum ewigen Glück gelangen.« Ma'ani al-Akhbar. Der Imam hat das Leben in der Welt nach dem Tod für diesen Mann auf eine Weise beschrieben, dass eine wunderbare Ruhe in ihn einkehrte und er in großer Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes sich dem Tod ergab. Allerdings können nur jene ein gutes Gefühl gegenüber dem Tod verspüren, die rechtschaffen gelebt und gehandelt haben und zu den redlichen Dienern Gottes gehören. Sünder aber fürchten sich zu Recht vor dem Tode. Die Ahlul Bayt verweisen in ihren Aussagen über Ma'at, die Rückkehr zu Gott und das Jenseits, aber auch auf das Ursache- und Folgeprinzip im Zusammenhang mit den Taten des Menschen im Leben und seinem Wohl oder seinem Elend im Jenseits. Gott ist gerecht und aus seiner Gerechtigkeit ergibt sich, dass seine jenseitige Vergeltung dem würdigen bzw. unwürdigen Verhalten der Menschen in dieser Welt entspricht. Daher unterstreichen die Edlen aus dem Hause des Propheten in ihren wegweisenden Aussagen, dass der Mensch sich in dieser Welt an den Proviant für die Reise ins Jenseits anlegen soll und sich beeilen sollte, im Leben gute Taten und rechtschaffene Werke zu vollbringen. Denn im Jenseits kann keiner mehr Pflichten nachholen und vom falschen Weg auf den Weg Gottes zurückkehren. Im Jenseits ist der Ort der Belohnung oder Bestrafung. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, hat gesagt: Wenn der Tag des jüngsten Gerichtes anbricht, wird dem Mensch sein Buch der Taten übergeben und es wird ihm gesagt: Lies es. Da fragte jemand den Imam: Was steht in diesem Buch? Der Imam antwortete: Dieses Buch wird an alles erinnern. Es gibt keinen Augenblick und kein einziges Wort oder irgendetwas, was der Mensch getan hat, ohne dass dieses Buch es berichtet, als ob der Mensch alles gerade erst zu jener Stunde begangen hat. Nur al-Sahra Lain. Der Glaube an das Jenseits und an die Wahrheit, dass der Mensch vor dem Gericht göttlicher Gerechtigkeit über seine Taten im Diesseits zur Rechenschaft gezogen werden wird, ändert die Einstellung des Menschen zum Leben. Je stärker dieser Glaube ist, desto mehr versucht der Mensch natürlich, Rechtschaffenes zu tun. Die Ahlul Bayt des Propheten haben den Glauben an das Jenseits und das jüngste Gericht genutzt, um ihre Anhänger charakterlich zu veredeln und sie dafür zu sensibilisieren, auf ihr Denken und ihr Verhalten zu achten. Diese großartigen Vorbilder betrachten das Leben in dieser Welt aus Vorstufe und Vorbereitung für das Jenseits und als Mittel zur Erreichung ewigen Glücks. Sie tadeln es, dass die Menschen das Leben selbst als das höchste Ziel betrachten. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat, um die Menschen zu guten Taten im Leben anzuspornen, gesagt: Es vergeht kein Tag für den Nachkommen Adams, ohne dass dieser zu ihm sagt: Ich bin ein neuer Tag und ich bin dein Zeuge. Also tue während meines Verlaufes Gutes und Wohltätiges, damit ich am jüngsten Tag dein Zeuge dafür bin. Denn nach meinem Ablauf wirst du mich im Leben nie wiedersehen. Usul Kafi. Wenn jemand denkt, dass das Reich des Jenseits völlig unabhängig von der diesseitigen Welt sei und dass seine guten und schlechten Taten keinen Einfluss auf die Lebensqualität in der Ewigkeit haben, dessen Jenseitsglaube ist unzulänglich und fraglich. Denn das Jenseits und die Art, wie wir dort leben, hängt von unseren Taten im Diesseits ab. Deshalb haben die Ahlul Bayt des Propheten das diesseitige Reich auch als Acker für das Jenseits bezeichnet. Das heißt: Das, was der Mensch im Leben sät, wird er im Jenseits ernten.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran, verehrte Damen und Herren. Nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Donya Yedige mit der ungefähren Übersetzung Eine andere Welt von Amir Tajik. Viel Spaß.
از سر دیروز بردار جهان آبستن فردای دیگرست به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگرست حضور روشن عشق و نگاه کن بشین و زیر و رو کن زندگی تو تو خوب و رو به راه و دل نشین باش به جون من بریز افسردگی تو بخنده تو چشمات وسعت غم جا نگیره یه کاری کن سراب خوش خط و خال یه روزی لهجه دریا نگیره یه روزی از تن رهاشی پر و بال و سبکتر می کنی باز قفس ها رو به دست باد می دی کبوترها رو باور می کنی
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Waren der göttlichen Segensgaben. gute Unterhaltung.
Jeden Augenblick schickt Gott den Menschen Segensgaben. Diese sind so zahlreich, dass sie sich laut Koran nicht zählen lassen. Die vielfältigen Segensgaben im Leben veranlassen den Menschen, darüber nachzudenken, wie diese Gaben behütet oder vermehrt werden können. Die Menschen handeln in dieser Beziehung verschieden. Einige lassen die anderen nicht an den Segensgaben teilnehmen und geizen damit, oder sie meinen durch Methoden, die gegen die moralischen Grundsätze verstoßen, Segensgaben vermehren zu können. Aber dieses Verhalten führt dazu, dass sie sich das Leben schwer machen. Diese Leute halten sich viel Ärger mit der Bemühung um Erhalt und Vermehrung des erhaltenen Segens aus. Anstelle, dass sie mit Hilfe der Segensgaben zu einem ruhigen Leben finden, wird es zu ihrer größten Sorge, wie sie ihr Vermögen schützen und steigern können. Aber es gibt auch andere Leute, die den Lehren der Gottesfreunde folgen und dadurch die Segensgaben auf rechtschaffene Weise sowohl wahren als auch mehren. In den islamischen Lehren gibt es zahlreiche Empfehlungen dafür, wie man den göttlichen Segen wahren kann. Gott hat im Heiligen Koran versprochen, seine Segensgaben zu vermehren, vorausgesetzt, dass der Mensch für diese Gaben Dank erweist. Im Vers 7 der Sure Ibrahim steht: Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch noch mehr Gnade erweisen. Wenn ihr aber undankbar seid, meine Strafe ist schwer. Imam Ali sagt zu dieser göttlichen Tradition: In der Tat hat Gott der Höchsterhabene bei jeder Segensgabe ein Recht auf Dank. Wer diesen Dank erweist, dem wird Gott diese Segensgabe vermehren. Und wenn es jemand achtlos versäumt, diesem Recht nachzukommen, lässt Gott diese Segensgabe in Gefahr geraten, vernichtet oder weggenommen zu werden. Dank wird in jeder Kultur begrüßt und gehört zu den ewigen moralischen Regeln. Jemand, der einem anderen ein Buch schenkt, erwartet, dass der Beschenkte das Buch liest. Wenn der Empfänger das Buch in eine Ecke wirft, hat er den Geber des Buches respektlos behandelt und dieses Geschenk nicht richtig genutzt. Der Geber des Buches betrachtet nicht nur die Nutzung des Buches als Zeichen des Dankes, sondern wird dem Empfänger ein weiteres Buch schenken. Er wird sich darüber freuen, dass dieser das Buch liest. Dies wird er als wahre Dankbarkeit betrachten, selbst wenn ihm der Empfänger bereits mit Worten oder auf andere Weise seine Dankbarkeit bezeugt hat. Dank für eine Gabe Gottes bedeutet, dass man sie richtig nutzt. Wenn der Mensch die Dinge, die ihm Gott schenkt, richtig und auf dem Wege der Rechtleitung und seiner Vervollkommnung einsetzt, schafft er von sich aus bessere Bedingungen für seine weitere Entfaltung. Der Dank wirkt sich vielfältig auf das Leben des Menschen aus. Natürlich braucht Gott diesen Dank des Menschen nicht, ebenso wenig, wie er auf unsere Anbetung und Dienste angewiesen wäre. Aber dem Menschen selber nützt die Dankerweisung Gott gegenüber sehr. Sie bringt ihn weiter. Daher lesen wir im Vers 40 Sure Naml: Wenn einer Gott dankbar ist, ist er es zu seinem eigenen Vorteil.
Wenn jemand die göttlichen Gaben auf den Weg der Rechtleitung nutzt, wird er an wahres Wohl gelangen. Dasselbe gilt für die Gesellschaft. Umgekehrt hat auch die Undankbarkeit gegenüber göttlichen Gaben ihre Folgen. Im Vers 15 und 16 der Sure Sabor erinnert Gott an das Volk von Sabor. Dieses Volk besaß ein schönes, fruchtbares Land. Aber wegen seiner Undankbarkeit kam Ungemach über dieses Volk. Der Ernteertrag ließ nach und Früchte und Ackerpflanzen wurden ungenießbar.
Auch die Zufriedenheit Gottes mit seinen Dienern und die Sicherheit vor der göttlichen Strafe sind Wirkungen der Dankbarkeit. Der Koran lässt einen engen Zusammenhang zwischen der Entfaltung der menschlichen Zivilisation und der Dankbarkeit erkennen. In diesen Versen 57 und 58 der Sure Araf steht von der Wiederbelebung der Erde auf Gottes Anweisung und die zunehmende Kultivierung als Lohn für die Dankbarkeit der Menschen geschrieben. Es liegt also am Menschen zur Erreichung seiner Entfaltung und die Zunahme von Segensgütern und deren Wahrung, diese auf dem richtigen Weg zu nutzen. Wie aber sollen wir Dank erweisen? Imam Sadiq alaihi salam sagt: Das Mindeste an Dank besteht darin, dass du weißt, dass der Segen von Gott kommt, ohne dass du dein Herz an diesen Segen hängst und Gott vergisst. Dank bedeutet, mit dem Segen Gottes zufrieden zu sein und ihn nicht für ungehorsam gegenüber Gott zu verwenden und nicht bei Nutzung dieser Segensgabe seine Gebote und Anweisungen zu missachten. Dankerweisung hat drei Stufen. Erstens, dass wir genau darüber nachdenken, wer der Geber des Segens ist. Dieses Bewusstsein ist der erste Schritt für Dankerweisung. Der nächste ist der mündliche und die dritte Stufe ist der praktizierte Dank. Praktizierter Dank erfordert, dass wir begreifen, zu welchem Zweck uns eine Gabe verliehen wurde und wir diese Gabe für ihr richtiges Ziel nutzen. Praktizierter Dank äußert sich im Einsatz eines Segensgutes für die Gesellschaft und andere Menschen. Zum Beispiel ist die Dankerweisung für Wissen, dass wenn man es den anderen beibringt, Dankerweisung für Reichtum, dass man den Bedürftigen hilft und praktizierter Dank für Macht und Einfluss, dass man den Unterdrückten zur Seite steht. Ein weiterer Weg zur Wahrung von Segensgaben und zur Erreichung noch größeren Segens ist das Spenden. Laut Koran wird das Spenden 700-fach belohnt. Dies ist dem schönen Gleichnis im Vers 261 des Sure 2 zu entnehmen. Diejenigen, die ihr Vermögen um Gottes Willen spenden, sind einem Saatkorn zu vergleichen, das 7 Ähren hervorbringt mit 100 Körnern in jeder Ähre. Gott vervielfacht den himmlischen Lohn, wem er will, und Gott umfasst alles und weiß Bescheid. Das Spenden auf dem Wege Gottes wird so hoch belohnt, weil es zahlreiche gute Wirkungen auf die Gesellschaft und den Einzelnen hat. Spenden ist wie ein einträglicher Tausch. Der Prophet Gottes hat gesagt: Keiner von euch gibt etwas von seinem rechtmäßigen Besitz her, und Gott nimmt nur solche Spenden, die aus rechtmäßigem Besitz sind, an, ohne dass Gott sie mit seiner Hand entgegengenommen würde. Und wenn es nur eine einzige Dattel ist, nimmt ihr Wert so sehr zu, dass sie zu einem Berg wird. Es heißt in einem Bericht: Ein Gläubiger verbrachte viele Jahre mit Gott dienen. Da wurde ihm im Traum angekündigt, die Hälfte deines Lebens verbringst du in Reichtum und die andere in Armut. Bestimme selber über die Reihenfolge. Der Gottesdiener beriet sich mit seiner Gemahlin und wählte ein Leben in Reichtum als erstes Lebenshälfte. Am nächsten Tag begannen sich die Segensgaben zu häufen. Da sagte die Frau zu ihrem Mann, Gott verleiht dir Segen und davon müssen wir an die anderen weitergeben. Auf der anderen Seite häufte sich der Segen für die beiden und auf der anderen Seite spendeten sie davon. Schließlich war die Hälfte ihres Lebens vorbei und nun warteten sie auf Anbruch der Armut. Aber ihr Leben änderte sich nicht und die Segensgaben flossen ihnen weiter zu. Da fragte der Mann Gott, warum sind wir nicht arm geworden? Die Antwort war, weil du gespendet hast, haben wir dir den Segen vermehrt.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.